Guten Morgen, es ist Samstag, der 19. April 2025, der Tag vor Ostern und ihr hört Nacktes Niveau, den Podcast für Osterhasen, Weihnachtsmänner und alle anderen, die wissen, welche Feste immer zu uns gehören werden. Mein Name bleibt Paul Brandenburg und auch zu hohen Festen kann ich meine Bitte nicht verstecken, die nämlich um die allerkleinsten Eier aus eurem Korb, denn dieser Podcast hat keine relevante Werbeeinnahmen oder Sponsoren und darum bitten wir euch herzlich, haltet uns mit einer direkten Spende auf Sendung. Nacktes Niveau und die Arbeit unseres Teams sind nur dadurch möglich. So ihr etwas geben könnt und möchtet, geht auch diese Woche auf paulbrandenburg.com/spende und wählt dort euren bevorzugten Zahlungsweg. Wenn ihr euch zugleich von jeglicher Werbebelästigung selbst erlösen möchtet, dann hört diesen Podcast einfach über seine freie Quelle. Auf nacktesniveau.de findet ihr alle Links zum Streaming und zum Download. Damit endlich zu unserer heutigen Runde. Aus Köln wieder im Haus ist der Messias aller Etavox-Ehrenfeldjünger Christian Schneider. Und aus Österreich die Hohepriesterin des Hausverstandes, Journalistin, Moderatorin Milena Preradovic. Ich grüße euch, ihr beiden.
Hallo, das gefällt mir.
Hi.
Ja, das war gut.
Ja, mal sehen, ob dir das jetzt auch gefällt oder wie es dir gefällt. Es war ja eine irgendwie schräge Woche mal wieder. Also wild sind sie eh und intensiv und jetzt besonders schräg, finde ich zumindest. Da hat offensichtlich Jeff Bezos, einer der Obermultimillionär-Oligarchen der USA, Katy Perry und andere, sagen wir mal, ja, Bodensatzvertreter der weiblichen Intellektualität in die Stratosphäre geschossen oder nah an die Allgrenze. Riesenszene. Dann veröffentlichen diverse Kanäle, dass man jetzt endlich wohl Hinweise auf Leben Außerirdisches nur 120 Lichtjahre entfernt gefunden hat. Und während all diese Dinge passieren, stellt aus meiner Sicht Simon Gottek die richtigen Fragen. Er fragt nämlich, wo bleiben eigentlich die Verhaftungen in den USA? Die Verhaftung wegen Covid, die Verhaftung wegen der USA-Trilliardenbetrügerei, die Verhaftung wegen der Epstein-Clientlist und des offensichtlichen Kinderhandels und sexuellen Missbrauchrings, den es dort gibt. Und irgendwie ganz viele Ankündigungen in den USA und bisher überhaupt gar keine Konsequenzen. Und er sagt, da kommen da überhaupt noch Verhaftungen? Und das ist meine Frage an euch beide. Glaubt ihr, dass nach all den Ankündigungen und der riesen Bugwelle, die die Trump-Administration da geschoben hat, in all diesen wahnsinnig wichtigen Fragen überhaupt noch Verhaftungen kommen, Milena? Oder ist das eigentlich alles gecancelt?
Ist natürlich schwer, ne? Das mit den Prognosen in die Zukunft.
Wie immer.
Aber ich könnte mir vorstellen, dass es keine gibt oder keine größeren gibt. Das kann ich mir schon vorstellen, weil da weiß ja jeder von jedem so viel. Also, das kann natürlich auch so ein Schweigeeingeständnis sein quasi. Also du hältst dich zurück, Fauci geht in Rente, dafür kommst du nicht in den Knast. Ich weiß es natürlich nicht. Kann auch sein, dass das erst später kommt, dass Trump denkt, er hat noch wichtigere Sachen zu tun, Kriege zu beenden oder sonst irgendwas, Zölle zu verhängen. Schwer zu sagen. Warten wir es mal ab.
Ja, Prognose ist immer schwierig. Du bist bekennender Trump-Fanboy, Christian.
Ja,
deswegen
kann man so sagen.
Schwierige Nummer jetzt für dich. Kommt da was? Liefert der Mann oder ist das alles Fake gewesen?
Also ich denke, wenn überhaupt, dann in Richtung Clown-Grippe, also Lockdown-Tyrannei, dann da könnte ich mir schon vorstellen, dass da noch so ein bisschen der Richtstaat bemüht wird in den USA. Was so Epstein und solche Sachen angeht, da war ich die ganze Zeit schon so, boah Leute, macht euch nicht zu viele Hoffnungen. Ihr seid da so fixiert auf dieses Thema. Ich bin teilweise sogar fast der Meinung, dass es vielleicht ein bisschen ein Ablenkungsmanöver ist, damit man die ganzen anderen Sachen nicht mehr so mitkriegt. Die große angekündigte Liste und vor allen Dingen auch die Fixierung vieler Leute auf dieses Event und dann diese Vorfreude darauf, dass jetzt endlich alles rauskommt und dass es sich um einen satanischen Pädokult handelt und alle ins Gefängnis kommen. Also diese Hoffnung, die hatte ich die ganze Zeit schon nicht. Bei der Lockdown-Tyrannei, da könnte ich mir schon vorstellen, dass da noch dass es da noch einige Gerichtsverhandlungen geben wird. Das ist so meine Prognose.
Okay, könnte ich mir schon vorstellen, klingt auch zurückhaltend. Also tatsächlich.
Naja, man darf nie zu viel erwarten. Ne? Also das ist ich rate immer den Menschen nicht so viel am Hopium, an der Hoffnung zu schnüffeln, dass jetzt endlich komplett die Gerechtigkeit eintritt und alle kommen ins Gefängnis und man freut sich darauf und klammert sich dann daran und wenn es dann nicht passiert, dann ist man wahnsinnig enttäuscht. Also ich sehe Trump eher so, dass man sich angucken muss, was macht er nicht, was macht er nicht. Also ich finde schon, dass er sehr viele Sachen, die er angekündigt hat, auch ins Laufen gebracht hat. Mhm. Also im Vergleich zu anderen Präsidenten davor. Und das ist halt so, ja, perfekt gibt's nicht. Ne?
Donald
oder
Trump.
Im Vergleich zu Friedrich Merz. Ich bin so ein bisschen Trump-Fan.
Ja,
genau. Genau, der kündigt an und der macht dann das Gegenteil. Oh. Und bei Trump ist es schon so, okay. Also nicht ja. viele liefern okay. so ab wie er. Naja. Okay.
Donalds Mann in Deutschland ja. ist und bleibt Christian Schneider und er versucht natürlich irgendwie die Kurve. Ich bin da ganz bei Simon Goddek und sage, wenn all diese Ankündigungen wirklich so im Sande verlaufen, dann ist er nichts anderes als auch Fake. Tut mir leid, Christian. Aber trotzdem kann es ja im Ergebnis noch günstig sein für die Insassen der EU, weil hier läuft es derweil, ja, sagen wir mal, mit Raketenkraft in die falsche Richtung oder zumindest mit Marschflugkörpergeschwindigkeit, denn Dr. BlackRock Friedrich Merz hat jetzt tatsächlich, ja, was eigentlich? Also eingelöst, was Annalena Trampolina Baerbock aus Versehen sowieso schon getan hat, nämlich Russland den Krieg zu erklären, oder was hat er eigentlich vor? Merz will Taurus liefern und Russland mit deutschen Taurus-Raketen angreifen, / lassen. Die Russen haben da keine Deutungsbreite mehr drin oder lassen da keine mehr drin. Der frühere Präsident Medvedev beschimpft Merz wüst auf X als Nazi, macht seine Familienvergangenheit auf und erklärt dann oder lässt dann erklären, beziehungsweise der jetzige Präsident über eine Sprecherin, dass eine Taurus-Lieferung an die Ukraine eine, Zitat, direkte Kriegsbeteiligung Deutschlands wäre. Die Tagesschau vermeldet derweil Kreml kritisiert Merz-Äußerung. Der voraussichtliche Kanzler hat eine Lieferung an Kiew ins Spiel gebracht und Kritik in Moskau ausgelöst. Ja, Milena, so kann man es auch nennen. Ne? Es ist doch schon ein bisschen mehr als Kritik. Merz spielt mit einem Krieg gegen Russland, ganz ausdrücklich.
Ja, nicht nur das. Ich meine, das hat diese Taurus-Lieferung hat Merz ja schon auch lange vor der Wahl angekündigt, also dass er das richtig fände. Ich persönlich finde es wenig hilfreich, dass Merz jetzt auch noch von der Zerstörung der Krimbrücke träumt.
Ja.
Ja. Also das im Zusammenhang mit Taurus-Lieferungen. Das erinnert ja an dieses geleakte Gespräch dieser Generäle, die sich, glaube ich, über, weiß ich nicht, WhatsApp unterhalten hatten oder so. Und ich meine, Merz tut so, als sei dieser Krieg für die Ukraine zu gewinnen, wenn man immer nur mehr Waffen liefert. Und damit natürlich selber mitmacht. Also ist ja nicht nur General Kujat, der sagt, also wenn Deutschland Taurus liefert, muss es Taurus auch selbst bedienen.
Ja, geht das nicht heißt, anders, genau.
Die deutschen Soldaten müssen diese Raketen abschießen, diese Marschflugkörper. Und das ist, glaube ich, diese direkte Kriegsbeteiligung, ja, von der die Russen sprechen. Und das kann ich verstehen. Also Verhandlungen sind für Merz überhaupt keine Option, weil er sagt ja ganz deutlich, er sei nicht überzeugt, dass der russische Präsident Putin auf Schwäche und auf Friedensangebote positiv reagiert. Ich meine, was ist das für eine Aussage? Das heißt ja nur, keine Verhandlung hat eh keinen Sinn, ohne irgendwas zu wissen, ja. Und warum sich ausgerechnet Deutschland in einer Phase, in der ja zumindest mal Gespräche mit den USA laufen, sowas dauert, ja. Also warum sich Deutschland da so exponiert in Sachen Kriegslust, das ist schon erstaunlich. Das BSW hat in einem Post Merz Intelligenz schon mit der von Kaiser Wilhelm verglichen, ja. Also, ja, das sind keine guten Aussichten. Aber ich habe noch eine lustige Geschichte, wie, also ganz Europa eskaliert ja weiter Richtung USA und Trump. Da ist Deutschland ja nicht ganz alleine und da ist auch kein Mittel zu blöd. Laut Financial Times, das ist sehr lustig, verschärft Brüssel die Sicherheitsvorkehrungen bei Reisen in die USA. Hochrangige Beamte der EU-Kommission, darunter Wirtschaftskommissar Dombrovskis und Finanzkommissarin Albuquerque, reisen zur Frühjahrstagung von IWF und Weltbank in Washington nur noch mit sogenannten Wegwerfhandys und einfachen Laptops. Man sei besorgt, dass die USA in die Systeme der Kommission eindringen könnten.
Oh Mann.
Ich meine, ey, sind die alle vergesslich? Ich meine, ich erinnere mich noch gut, als rauskam, dass die NSA zu Obama-Zeiten sogar Merkel abgehört hat, ja?
Ja.
Wir erinnern uns, die sagte ja damals, sowas macht man nicht unter Freunden, ja?
Ja.
Aber was für ein irres Schauspiel, das da abgezogen wird.
Ja, nichts also, ist zu peinlich im Kampf gegen die USA. Trump ist ja auch, ja, was weiß ich, also dumm sowieso, dann Hitler ist er ja auch noch, wir erinnern uns, jeder ist Hitler, Trump auch. Also sie lassen keine Gelegenheit aus, ihre Abneigung gegen Donald Trump irgendwie vor sich herzutragen. Gleichzeitig scheint es da aber auch in Sachen Ukraine und Krieg irgendwie besser zu laufen. Die BBC vermeldet ja jetzt, Christian, dass die Ukraine ganz offiziell feststellt, in Person ihrer Hand Handelsministerin, dass man jetzt dabei sei. Man habe ein Memorandum of Understanding unterschrieben mit den USA, die Verhandlungen über den Deal, den Rare Earth Deal, also den Deal über die Lieferung seltener Erden und Mineralien, sei auf bestem Wege und werde bald abgeschlossen werden. Es scheint, als ob da in die US-Bemühungen Fahrt kommt, beziehungsweise auf dem richtigen Weg sind.
Ja, hatte ich auch nicht anders erwartet, wie du ja eingangs gesagt hast. Ich bin eh USA-Fan. Also ich habe nichts anderes erwartet, als dass die Diplomatie dort auch beginnen wird, auch nach diesem Auftritt von der Koksnase da im Weißen Haus. Also da hatte ich gar keinen Zweifel dran, dass die sich nicht irgendwie irgendwann einigen und annähern. Das war ja jetzt so eine ganz neue Meldung, ne?
Die ist relativ neu, ja. Und gleichzeitig kommt ja Marco Rubio raus, der amerikanische Außenminister, und erklärt, dass man sich nur noch wenige Tage jetzt, nicht Wochen, sondern ausdrücklich nur noch wenige Tage anschauen werde, ob denn in der Ukraine irgendwie zu einer Friedenslösung man irgendwie kommen könnte. Ansonsten würde man das abhaken und weitergehen und sich anderen Dingen zuwenden, Milena. Also so ein bisschen, ein bisschen unklar, ne? Verhandlungsgeplänkel oder worum
alles
geht's?
Ja, das ist alles Geplänkel. Wir wissen ja überhaupt gar nicht, was für Gespräche laufen. Aber wir wissen, dass Putin Trump das Angebot gemacht hat, auch die seltenen Erden auch in Russland mit ihm gemeinsam abzubauen. Ja? Und wir wissen auch, dass Trump auf dieses Angebot schon mal sehr positiv reagiert hat. Und was wir über Trump wissen, dass im Geschäft grundsätzlich über alles geht. Ja, also für ihn ist ja alles ein Deal. Ja, und er macht Deals. Und ich kann mir gut vorstellen, dass da auch schon Gespräche laufen. Und es kann natürlich auch sein, dass das, was der Rubio jetzt sagt, auch mal so ein bisschen so eine kleine Attacke Richtung Russland, bewegt euch und so. Also ich würde das jetzt nicht zu hoch hängen. Wir wissen ja nicht, wo die Verhandlungen gerade wirklich stehen. Ja? Also wir können davon ausgehen, dass das, was sie uns erzählen, nicht die Wahrheit ist. Die ganze ist ja auch völlig klar.
Da so viel wissen wir, das ist in der Tat so. Und was wir jetzt auch wissen, ist, was Israel im Gazastreifen vorhat. Das ist ja der zweite große Konflikt jetzt, unser großer Urkonflikt unserer Tage. Und da vermeldet der Deutschlandfunk jetzt, die israelische Armee hat nach eigenen Angaben etwa 30% des Gazastreifens in eine Pufferzone umgewandelt. Und diese Gebiete dort, diese 30%, sollten auch nach einem möglichen Kriegsende unter israelischer Kontrolle bleiben. Das sagte jetzt der israelische Verteidigungsminister Katz. Ja, damit ist wenig klar darüber, wann denn nun Frieden einkehren könnte im Gazastreifen, aber doch, dass eine Besatzungssituation vermutlich, Milena, nicht dazu führen wird, dass so etwas wie Frieden und Entspannung eintreten könnte. Also Nein. Es geht hier um einen Sieg- und Vernichtungsfrieden.
Ja, also ich sehe überhaupt gar keine Chance auf irgendeine Art von Frieden. Israel scheint das Problem Gaza ein für alle Mal beenden zu wollen und hofft möglicherweise auch darauf, die Hamas austrocknen zu können. Also diese Woche gab es ja Meldungen, die Hamas hätte kein Geld mehr, um Waffen und Leute zu bezahlen. Ich weiß nicht, ob das stimmt, kann natürlich auch absolute Propaganda sein. Auf jeden Fall sind die Fronten gerade härter als grüner Stahl. Ja. Und interessant, dass der Krieg auch gerade nach Deutschland getragen wird. Weil auch hier, ja, also auch bei uns, sind die einen ganz unverbrüchlich an der Seite Israels und die anderen sind Team Palästina, was ich ja schon mehrfach kritisiert habe, weil es einfach völliger Blödsinn ist. Man muss sich so eine Situation von oben anschauen, ein bisschen neutraler. Und nicht besonders neutral, was gerade in diesem Hörsaal an der Berliner Humboldt-Uni passiert ist. Ne? Da haben ja Palästina-Sympathisanten den gesamten Hörsaal komplett auseinandergenommen. Also ich habe Fotos gesehen, die haben Barrikaden, den völlig zerstört, ne? haben Barrikaden errichtet aus Bänken, haben alles angesprüht. Ich weiß nicht, nichts davon wird den Krieg da unten beenden. Was eigentlich noch viel schlimmer ist, ich höre eigentlich von gar keinen diplomatischen Bemühungen mehr im Moment. Ja, das hatten wir ja vor dem Waffenstillstand, der dann ja nicht mehr gilt, waren ja immer und in Katar und überall wird dann verhandelt und so. Also ich glaube, da passiert gerade relativ wenig und dadurch, dass die Amerikaner sich da möglich anscheinend auch zurückhalten und sich Trump ja sehr auf die Seite Netanyahus gestellt hat, seinem alten Kumpel. Ich weiß nicht. Also es sieht ein bisschen schon danach aus, Gaza komplett von Palästinensern zu räumen. Ne?
Zu räumen ist dann schon Euphemismus. Dieser Tage hat ja
Hamed Abdel-Samad, der sehr bekannte, zu Recht aus meiner Sicht bekannte Islamkritiker, sich auf X auch geäußert und hat dieses Vorgehen Israels in Gaza als Genozid bezeichnet, was ja viele Kritiker tun, und sofort entbrannte auch da dann wieder eine unglaubliche Polarisierung, beziehungsweise viele Menschen erklärten dann, dass sie nun unendlich enttäuscht seien von Abdel-Samad, der ja ansonsten als sehr wortstarker Kritiker der Hamas unterwegs ist. Denen ist es halt nicht möglich zu akzeptieren, dass einer gleichzeitig Hamas-Gegner ist und Islamkritiker und trotzdem Israel in dieser Form kritisiert. Auch das war wieder ein trauriges Schauspiel.
Und weißt wobei du, was sich auch, der Person was die Leute
mich,
nicht mehr...
Mich, der Person, habt ihr das ja für mich auch besonders nochmal spiegelt. Früher hatten Hamed und ich, wir kennen uns auch von einigen Treffen und konnten Geburtstage zusammen feiern. Wir hatten den gleichen Literaturagenten vor Corona, ein also von uns beiden enger Freund, den wir dann verloren über Corona. Insofern ist das für mich eine Art Spiegelung in dieser Spaltung, die da kommt. Ja, ich bin auch nicht in jedem Punkt der Meinung von Hamed Abdel-Samad, aber wenn er sie äußert, tut er das sehr differenziert, sehr vernünftig, und aus meiner Sicht gibt er überhaupt keinen Anlass, in irgendeiner Form dann das Vertrauen zu kündigen oder ihn für nicht mehr satisfaktionsfähig zu halten. Also diese Polarisierung ist wirklich schon krank. Entschuldige, Bettina.
Ja, nee, kein Problem. Aber weißt du, woran das auch liegt? Die Leute haben sich inzwischen so sehr daran gewöhnt, an diesen Populismus von Gut und Böse. Ja? Hm. Es gibt nur noch Gut und Böse, es gibt nur noch richtig und falsch, es gibt nur noch den Teufel und den Engel. So, und dazwischen gibt's gar nichts mehr. Und das ist natürlich vollkommen hirnrissig. Nichts ist so einfach, dass es nur in Gut und Böse aufgeteilt werden kann. Das gilt für den Ukraine-Krieg genauso wie für den Nahen Osten. Ja? Hm. Es gibt nicht, die Israelis sind gut, die Palästinenser sind böse oder umgekehrt. Das ist einfach zu kurz gesprungen. Das ist wirklich dummer Populismus. Und der ist in Deutschland inzwischen zum normalen, zur normalen Denkart geworden.
Ja, das ist ein tolles Stichwort, weil dummer Populismus ist das Stichwort für Karl Lauterbach. Karl, unser.
Für mich.
Nee, du, bei dir ist es schlauer Nein. Populismus.
Okay, danke.
Karl, der Massenmörder Lauterbach, er lebt noch. Mhm. Das findet nicht jeder gut, aber es ist so. Und er hat noch ein paar Auftritte, bevor er dann vielleicht irgendwann mal verschwindet. Jedenfalls, jetzt hat er sich sehr gefreut, dass die sogenannte Weltgesundheitsorganisation eine Einigung bei dem von ihr beabsichtigten Pandemievertrag errungen hat. TKP berichtet, am heutigen Dienstag, also das ist nicht heute, sondern so schrieb es TKP, hat die WHO eine Einigung erzielt. Damit wird der Pakt in rund einem Monat bei der Jahreshauptversammlung der UN-Sonderorganisation zur Abstimmung gestellt. Die USA sind dann nicht mehr dabei und haben nicht mitverhandelt. Ja, Karl freut sich, Christian, und zwar sehr. Sein Auftritt war, sagen wir, etwas bizarrer. Man hat das Gefühl, dass er vielleicht einige Substanzen konsumierte davor. Er verkauft es als späten Triumph. Wie ist das einzusortieren, dieses jetzt
Ja, ich habe das Video gesehen. Also er kommt wirklich druff rüber, kann man schon so sagen. Also sehr verbissen, augenweit aufgerissen und natürlich inhaltlich absolute Katastrophe, ne? Krank. WHO ist ja natürlich was von der UN, und das ist ein absolut abgrundtief böser Verein. Und ist ja klar, dass die, ich werde auch nicht aufhören, es Plandemie-Vertrag zu nennen, auch wenn es so ein bisschen cringe ist, aber dass die sich da irgendwas vorstellen mit den, in Anführungszeichen, kommenden Plandemien, das hat er ja auch nochmal betont, dass die garantiert kommen werden. Also er hat uns garantiert, dass sie noch nicht fertig sind mit uns und dass sie das gerne noch weiter mit uns machen würden, was sie da vor 5 Jahren mit uns begonnen haben. Und dass sie, ich glaube, es ging um Medikamente und ärztliche Versorgung oder irgendwie sowas. Mit anderen Worten, es geht eindeutig darum, wieder die Leute an die Spritze zu kriegen. So habe ich es gelesen. Die verwenden natürlich eine andere Sprache dafür und Stellvertreterwörter. Aber sie haben uns eindeutig angekündigt, sie wollen es nochmal tun. Es wird wieder passieren. Und sie wollen auch mit den Impfungen und dieser Versorgung nicht aufhören, das den Leuten überzustülpen und das einfacher zu machen, die Menschen damit zu tyrannisieren. Und er freut sich darüber. Und dann seine ganze Gestik und Mimik, also es ist durch und durch krank.
Die sind ja fertig mit uns. Dass Karl das will, Karl der Eierlose, das ist klar. Aber wie ist das zu beurteilen, jetzt wo die USA nicht mehr dabei sind? Also hat das dann noch überhaupt Saft und Kraft?
Ich glaube, dieser Vertrag, der jetzt abgeschlossen ist, ist möglicherweise auch eine Beruhigungspille oder auch Augenwischerei. Weil die WHO sagt ja, und alle Staaten bleiben souverän, man werde sich da nicht einmischen. Also man hat ja im Grunde gesagt, dass man den Kritikern das eingeräumt hat, dass man nicht die gesamte Macht oder diese gesamte Leitung im Falle einer Pandemie übernehmen will. Das waren ja diese großen Projekte. Also könnte man fast sagen, ja, ist ja, ach, das Schlimmste ist verhindert. Aber da laufen ja im Hintergrund möglicherweise andere Fäden zusammen. Und da möchte ich unseren Freund Tom Oliver Regenauer zitieren. Der schrieb, immer noch steht primär der WHO-Pandemievertrag im Fokus kritischer Öffentlichkeit. Dabei fällt zumeist unter den Tisch, dass die anstehende Erweiterung der International Health Regulations, IHR, das gleiche Kontrollregime versprechen. Der Unterschied, die IHR bedürfen im Gegensatz zum Pandemievertrag keiner Genehmigung, keiner Unterschrift der Mitgliedstaaten mehr, da es sich um ein bereits bestehendes Abkommen handelt. Ja. Also das könnte halt, dieser ganze WHO-Vertrag ist nur das, was das Kasperle, das uns vorne vorgespielt wird. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, natürlich, die Rolle der USA ist ja generell enorm wichtig. Die sind ausgestiegen aus der WHO, sind momentan auf Anti-WHO, Anti-Pandemie-Kurs. Aber was ist in 4 Jahren? Ne? Die vergehen ja JD schnell... Vance. Ja, vielleicht aber auch nicht. Ja, ja. Also klar. Das kann sich ja extrem schnell ändern. Der ist ja schon mal aus der WHO ausgestiegen, dann sind die anderen wieder eingestiegen. Ich meine, das ist jetzt nicht weiter ernst zu nehmen.
Hast du völlig
das
recht.
Das Schlimme ist, ja, Christian, wir hören auf die WHO. Also nicht wir drei, aber Deutschland. Das ist ja das Schlimme. Da kann die USA so viel aussteigen, wie sie will. Deutschland macht immer, was die UN und die WHO möchte.
Ja,
Wir sind komplett linientreu. Mhm.
So ist es und Deutschland setzt diesen Kurs fort. Sehen wir an 2 Meldungen dieser Woche. Multipolar berichtet von einer Anfrage beispielsweise einer Abgeordneten über die Kaufverträge der sogenannten mRNA-Impfstoffe gegen Covid. Und der Regelung, die dort vorgesehen ist, nämlich, dass die Bundesregierung in Deutschland sämtliche Kosten für eventuelle Verklagen gegen die Pharmahersteller übernimmt, das war ja bekannt. Jetzt wurde beziffert, dass bisher von der Bundesregierung entsprechende Auszahlungen an Rechtsanwälte für Pharmafirmen in Höhe von 13,2 Millionen Euro erfolgt sind. Also wir zahlen quasi noch weiter für die Folgen dieser Schäden und übernehmen
genau,
die Haftung.
Gegen die Bürger, ne?
Gegen die Bürger,
und damit,
ja, ja.
Damit man Bürger abschmettern kann, die irgendwelche schwere Schäden erlitten haben. Ja. Das, also, ne?
Und
Wahnsinn,
in dieser Richtung
Millionen Steuergeld.
Geht es immer
das Geile
weiter.
Ist genau, es ist unser Geld, mit dem sie das machen.
Ja. Raubsteuern, wie du so schön sagst, ja.
Ja, es ist auch das Geld der Impfgeschädigten. Jetzt stell dir mal vor, die bezahlen selber die Gegneranwälte.
So ist es. Und es geht immer weiter, denn besagter Karl Lauterbach ist immer noch nicht fertig. Der böse Geist hat noch einiges in petto, bevor er denn dann abtreten muss. Vielleicht wie lange, ist fraglich. Aber er hat auch noch triumphierend angekündigt, dass die elektronische Patientenakte nun doch noch eingeführt wird. Apollonius berichtet, aufgrund massiver Sicherheitsmängel war der Start zuletzt verschoben worden. Jetzt möchte Lauterbach sein Prestigeobjekt noch eine ganze Woche vor der Wahl von Friedrich Merz zum voraussichtlichen Kanzler ausrollen lassen. Am 29. April soll die EPA, die sogenannte, bundesweit verfügbar sein. Ab dem 1. Oktober gilt sie dann verpflichtend in den Arztpraxen. Angelegt wurde die eigentlich für Februar geplante Akte automatisch. Nur wer ausdrücklich bei seiner Krankenkasse widersprach, erhielt im sogenannten Opt-out-Verfahren keine EPA. Nach aktuellem Zahlstand, wenn man recherchiert, haben rund 70 Millionen Deutsche nicht widersprochen und sind damit automatisch in Lauterbachsteins neuer Frankenakte. Ich kann nur jedem raten, ganz, ganz dringend raten, dagegen zu widersprechen. Eine elektronische Patientenakte, die Karl Lauterbach begrüßt, da bedarf es nicht allzu viel Überlegungen, ob das gut oder schlecht ist für die Patienten.
Aber naja, und vor allem vor ein paar Monaten war die Seite ja noch leicht hackbar. Ja? Das hat der Chaos Computer Club ja bewiesen. Ja. Unausgereift war sie obendrein und jetzt ist sie plötzlich komplett sicher, weil sie jetzt noch schnell mit der alten Regierung durchgepusht werden muss. Und ich meine, unser Freund Lockdown Wieler, ja, diesem Podcast zugewandter Influencer, hat jetzt übrigens ein unschlagbares Argument geliefert, ja, also fürs Aussteigen aus dieser Akte. Er schrieb auf X: Alena Büchs empfiehlt die elektronische Patientenakte, falls sie bisher noch keinen Grund hatten, Widerspruch einzulegen. Hier ist er.
Ja, wahrscheinlich ist das ein bisschen hier Predigen zum Kirchenschiff, wenn wir das in diesem Podcast erwähnen. Das dürften die wenigsten, die das hier hören und wenn sie es denn nicht beruflich hören, ich grüße andere sogenannten Verfassungsschützer da draußen, dann dürften die das wohl gemacht haben. Aber immerhin, es haben ja dann, wenn jetzt 70
2
Millionen...
2-6% nur. Also es sind laut verschiedenen Krankenkassen von 2% bis 6% haben die gesagt, haben widersprochen. Mehr nicht.
So wenig. Ja. Mhm.
Ja. Also das ist ja nur ein Baustein, oder? Das ist ja das, was hier eigentlich abgeht. Das sage ich ja seit Jahren. Man darf sich nicht ablenken lassen. Es geht um totale Überwachung und totale Kontrolle.
Ja.
Und das ist ein Baustein davon. Ne? Digital-ID, Digital-Euro und dann solche Dinge noch. Irgendwann noch Social Credit Score, die CO2-Steuer direkt per App irgendwie. Keine Ahnung. Ne? Also
ja,
das ist eines dieser Elemente.
Ist so. Vielleicht, wenn sie die Akte verbunden hätten, und deswegen haben sie es nicht getan, mit der Widerspruchslösung bei Organspende. Ich glaube, da hätten dann mehrere Menschen widersprochen. Das bewegt sie dann doch eher. Bei der Akte haben sie es vielleicht einfach so durchlaufen lassen. Aber ihr werdet nicht ahnen, von wem da positive Nachrichten kommen. Also relativ positive. Warum alles vielleicht gar nicht so schlimm ist. Ich sage nur Thorsten Frei. Nein, Thorsten Frei.
Thorsten Frei, echt?
Ja, Thorsten Frei. Der Thorsten Frei, CDU-Politiker Thorsten Frei, ein weiterer graumelierter No-Name, den Menschen, den man nicht so richtig erkennen würde, wenn man auf der Straße trifft, aber aus Baden-Württemberg stammender Ex-Soldat und CDU-Grande, einer der Vertrauten von Friedrich Merz. Und dieser CDU-Politiker Thorsten Frei, schreibt jetzt Apollo, schwört die Bevölkerung auf Einsparungen bei Gesundheit, Rente und Pflege ein. Das begründet er mit dem demografischen Wandel und den gestiegenen Verteidigungsausgaben. Es gäbe eine, Zitat, veränderte Prioritätensetzung. Dabei sprach Frei auch auf die gestiegenen Verteidigungsausgaben an. Und diese würden auf Kosten anderer Dinge laufen, ergänzte er. Also das heißt ja auch, für die Taurus-Rakete sparen wir an der elektronischen Patientenakte.
Also für mich hört sich das an wie schöner sterben, was der da erzählt.
Ja. Ich habe noch eine weiße Pille, das passt glaube ich hier gerade an dieser Stelle. Habt ihr die Tage mitgekriegt, dass das erste Bundesland Word und Outlook abschafft?
Ja.
Schleswig-Holstein, der grüne Herr Günther.
Alles Unsinn.
Erste Ente. Ach, schade, weil ich dachte, dann kriege ich gar nichts mehr auf die Reihe, wenn das alles abgeschafft ist.
Keine Ente, dass sie das machen wollen, aber das ist schon eine uralte Nummer. Wenn man ein bisschen googelt, findet man raus. Also die Aktion ist jetzt als neue verkauft. Daniel Günther, das ist ja ein in der CDU befindlicher Grünen-Radikaler, der aus irgendeinem Grund noch in der CDU ist, also weiß ich warum. Der hat das wohl gesagt und hat das vor, aber die ersten Bundesländer wollten schon vor Jahrzehnten Word und Windows abschaffen und Linux ausrollen. Das ist dann auch geschehen und dann hat man alles wieder zurückgenommen. Könnt ihr euch in München anschauen, in Bayern und so, weil man dann feststellte, dass das komplizierter zu bedienen ist und dass das nicht so einfach klappte.
Sie sagten wegen Trumps Politik, stand in dem Bildartikel drin.
Das ist jetzt die neue Begründung. Aber vor x Jahren war das schon mal, da war das dann aus Kostengründen. Also insofern ist das eine total abgekupferte Nummer. Aber
ich dachte nur, wenn sie das wirklich versuchen, mal so kurz, in diesem Land funktioniert ja nichts. Ne? Also darauf kann man sich ja verlassen. Und dann habe ich gedacht, naja gut, dann viel Glück bei der Überwachung, wenn ihr jetzt so anfangt und dann irgendwie von und hinten nichts mehr klappt. Nicht mal, dass man jetzt unbedingt Outlook dafür bräuchte, aber wenn die wirklich anfangen, alle amerikanischen Produkte abzuschaffen in den Behörden, dann wird es nochmal spannend für die.
Keine Donuts mehr, oh Gott. Dann nehmen die wirklich noch ab.
Das, glaube ich, passiert eher nicht. Aber ja, du hast es vorhin schon angesprochen, Milena, es passieren ja auch gute Dinge, sogar auf diesem untergehenden Kontinent. Und die sollte man dann auf jeden Fall hervorheben. Und tatsächlich gab es etwas, das hat Tichys Einblick jetzt beschrieben als wegweisendes Urteil. Britisches Supreme Court hält am biologischen Geschlecht fest. Angeklagt war die schottische Regierung, weil das britische Gleichstellungsgesetz auch britische Gleichstellungsgesetz auch auf Transfrauen anwendet. Nun stellte der oberste Gerichtshof des Vereinten Königreichs fest, Frauen im Sinne des Gesetzes sind biologische Frauen. Ja, so. Und die Schwerkraft wirkt zum Erdmittelpunkt hin. Das hätte man auch noch dahinter hängen können.
Genau. Ja, toll, ne? Und Ungarn sieht sich gezwungen, das in die Verfassung zu schreiben, dass es nur zwei biologische Geschlechter gibt.
Aber es ist wirklich verrückt.
Ich meine, aber immerhin, dass so ein Urteil in Großbritannien gefällt wurde, das ist schon eine Art Meilenstein. Immerhin dasselbe Großbritannien, in dem im März eine Krankenschwester suspendiert wurde, weil sie einen pädophilen Straftäter, der sich als Frau identifiziert, als Mann angesprochen hatte.
Mhm. Ja.
Aber es ist doch trotzdem eine Bankrotterklärung. Also natürlich, einerseits freuen wir uns. Es gibt Frauen, es gibt Männer und alle erkennen es an. Aber dass sowas in die Verfassungen jetzt reingeschrieben wird, das ist ja wirklich krank. Paul hat es ja eben schon gesagt, was kommt als nächstes? Ne? Also, das ist ja alles komplett am Ende.
Die Schwerkraft muss dringend nochmal neu definiert werden, weil es ja oft, bestimmt ist sie irgendwie rassistisch. Also ich weiß nicht wie, aber bestimmt ist sie das. Und tatsächlich gibt es in Britannien jetzt bizarre Folgen dieser Entscheidung. J.K. Rowling lichtet sich im Netz selber ab in der Hannibal-Smith-Pose. Die Fans aus den, und die Alten unter uns, vor allem aus den frühen 90ern, wissen, wer Hannibal Smith ist vom A-Team. Der ist ja mit seinem Spruch berühmt geworden: Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Im Original war das I love it when a plan comes together. Und sie, Rowling, bildete sich in der Pose ab mit einem Whisky in der Hand und einer Zigarre und mit diesem Satz dazu. Und darüber regten sich dann also wahnsinnig viele auf, dass die Transfeindin Rowling jetzt völlig durchgeknallt sei. Der britische Premier, der Stalinist Keir Starmer, geht ins Fernsehen und lässt sich dort interviewen von einem Mann namens Andrew Marr, der fragte: Ist es jetzt transphobisch zu sagen, dass nur Frauen einen Uterus haben? Keir Starmer sagt: Es ist etwas, das man nicht sagen sollte. Das ist nicht richtig, das zu sagen. Ja, Milena, du lachst, du bist transphob und garantiert auch irgendwie rassistisch, gender-anti-ideologisch. Und zeitgleich tritt aber eine Frau, eine Transfrau, auf die Bühne, und das finde ich sehr interessant, danach zu lesen in der NZZ, die sagt: Ich bin keine Frau. Ich lebe in der Rolle als Frau. Die NZZ schreibt, die transsexuelle ehemalige Grünen-Politikerin Valerie Wilms rechnet mit der Gender-Ideologie ab. Valerie Wilms war damit wohl die erste Transperson im Deutschen Bundestag, ist jetzt ausgetreten bei den Grünen und sagt eben in diesem Artikel sinngemäß, dass Transmenschen wie sie bestens anerkannt waren und kein Problem hatten und nur dieser Missbrauch der Transmenschen für die Gender-Ideologie das Ganze jetzt umgedreht habe. Deswegen ist sie auch bei den Grünen ausgetreten. Also ein Einwurf der Vernunft in die Debatte.
Das ist ja nicht die einzige, die sowas sagt. Ja?
Nee.
Also früher, also ich erinnere mich, bevor diese ganze Woke-Scheiße also über uns kam, da hat man mal jemanden kennengelernt, der trans war, fand man ja irgendwie spannend, hat sich was erzählen lassen. Und hatte so eine Normalität und auch so eine Neugier so ein bisschen. Also aber es war überhaupt nichts Schlimmes. Und heute wird da auch wieder in dieser Richtung Hass geschürt. Ja,
ja.
Einfach nur, weil, wie gesagt, warum solltest du einen pädophilen Straftäter, der ein Mann ist und nur sagt, ich bin eine Frau, wenn du den einen Mann nennst, wirst du rausgeschmissen. Das ist ja unfassbar.
Ich kann euch beruhigen. In Deutschland ist alles beim Alten. Habt ihr das mitgekriegt? Also Ryanair wird jetzt hier in Deutschland verklagt, weil eine non-binäre Person, René Hornstein heißt die, sieht aus wie Christoph Daum, falls ihr euch noch erinnert, so ein bisschen in Frauenklamotten mit Lippenstift. Also verklagt Ryanair auf 5.000 Euro Schmerzensgeld, weil es keine geschlechtsneutrale Anrede gab. Also in Deutschland läuft immer noch.
Okay.
Ja, wer war das? Lan Hornstein?
Nein, nicht Lan.
Nein, schön wär's. Das war René Hornstein, so nennt sich diese Person.
Ja, Moment, über Lan Hornstein muss man ja immer sagen, also Ehrenrettung für Lan Hornstein, eine ganz freundliche Person, die zwar
Ich habe mit der schon ein Interview gemacht.
Genau. Hat zwar aus meiner Sicht
total nett, wir haben uns super gut verstanden, ja.
So, schräge Ansichten, aber die darf man ja haben. Und jemand, der überhaupt nicht aggressiv oder irgendwie kämpferisch, so, insofern will ich die beiden nicht zusammenwerfen. Ja, ich glaube, Lan Hornstein würde so einen Blödsinn nicht machen.
Nee, würde sie auch nicht. Wirklich, also ich meine, ja, Gender-Professorin.
Ja, diese Person, non-binär.
Aber eine sehr, sehr nette Frau, fand ich. Also es war schon, ja.
Also der Punkt ist, wir haben so ein neues Adelsgeschlecht erschaffen von eine Gruppe Menschen, die verhaltensauffällig sind und, sag ich mal, Probleme haben. Und die sind unangreifbar und die kriegen einen besonderen Schutz und besondere Werkzeuge geliefert, um uns zu tyrannisieren damit.
So ist es.
Also man darf diese Person gar nicht, also man muss sich wirklich, das ist die neue Majestätsbeleidigung. Ne? Wir haben natürlich den 188er noch, aber auch diese Trans-Community, non-binäre Community und so weiter, die haben Werkzeuge gekriegt, die sind eh verhaltensauffällig, denen geht's eh nicht gut und denen hat man jetzt Werkzeuge gegeben. Man darf nichts Falsches zu ihnen sagen, sonst wird man sofort auf so eine neue behinderte Majestätsbeleidigung verklagt und der ganze Staat springt mit in die Bresche dafür. Und das ist ein Enabling, was nicht gut gehen kann. Es ist ein einziges, was soll schon schief gehen.
Es geht weiter. Es geht noch weiter. Ja. Reitschuster vermeldet, und nicht nur, einen Bericht über die, oder hat einen Gastautor dort stehen, publiziert, der über etwas schreibt, was auch andere vermeldet, nämlich, dass es jetzt eine erste Professur für Gendergerechtigkeit in der angewandten Mathematik gibt, die mit 450.000 Euro Steuergeldern gefördert wird. Reitschusters Autor schreibt, ungeachtet der völligen Sinnlosigkeit des Vorhabens, wurde damals angekündigt, man werde eine Professur für Gendergerechtigkeit in der Mathematik einrichten. Nun bin ich selbst etliche Jahre in der angewandten Mathematik tätig gewesen und muss leider mitteilen, dass ich in all diesen Jahren nicht ein einziges Gender-Problem gefunden habe. Doch in Bielefeld hatte man die feste Absicht, geschlechterspezifische Fragen in Forschungsbereichen wie Data Science, künstliche Intelligenz und Optimierung zu integrieren.
Was?
Ja, Milena, jetzt gibt's das endlich.
Ich verstehe kein Wort.
Wow.
Ich habe keine Ahnung, was das mit Mathematik zu tun haben sollte. Muss auch gestehen,
ich
habe
das,
Ja, aber...
Entschuldigung, die ganze Zeit schon.
Steht da irgendwie drin, nee.
Nein.
Welche Problematik?
Nein, nein, steht nicht.
Also es ist einfach nur eine Verschiebung von Geld.
Natürlich.
Ah, okay. Ja. Okay, also das ist so wie bei Betrieb. NGOs, genau. Mhm.
Ja, Betrug, also nichts weiter als akademische Geldwäsche, ja. Pseudo-akademische Geldwäsche. Ich kämpfe ja immer noch dafür. Es gab ja mal, es gibt ja sowas wie akademische Sinnhaftigkeit und nicht alle intellektuellen Dinge sind Unsinn. Aber der Begriff ist natürlich, genau wie Demokratie, er ist kaputt. Mhm. Du hattest schon vermeldet, Milena, die ungarische Nationalversammlung hat am Montag eine Verfassungsänderung verabschiedet, um so einen Schwachsinn zu begrenzen. Mit einer starken Mehrheit von 140 gegen 21 hat man festgestellt, dass eine Person entweder männlich oder weiblich ist. Und zeitgleich hat man übrigens die Bestätigung des Rechts eingefügt, die Verfassung in bar bezahlen zu können. Also die Ungarn haben nun einen effektiven Schutz gegen das digitale Zentralbank-Zwangsgeld zumindest. Und in der Slowakei, da findet Ähnliches statt. Da hat man jetzt ein Regierungsgesetz oder hat die Regierung ein Gesetz verabschieden lassen, dass Nichtregierungsorganisationen, sogenannte Nichtregierungsorganisationen, von denen wir ja wissen, dass sie eigentlich Regierungsorganisationen sind, jährlich in Zukunft die Herkunft ihrer Finanzen und die Identität ihrer größten Geldgeber offenlegen müssen. Die Opposition, schreibt der Deutschlandfunk, kritisierte diesen Schritt und zog Parallelen zu Russland, wo Nichtregierungsorganisationen als sogenannte ausländische Agenten gekennzeichnet werden sollen. Ja. Die Regierung von Ministerpräsident Fico wollte ursprünglich eine ähnliche Regelung durchsetzen, schwächte das Vorhaben nach einer Warnung der EU-Kommission jedoch ab. Tja.
Ja, das ist doch alles unglaublich. Allein die Überschrift im Deutschlandfunk, das war schon so richtig vorwurfsvoll. Parlament beschließt umstrittenes NGO-Gesetz. Ja. Was sie natürlich nicht schreiben, dass die Russen sich das Gesetz ja in den USA abgeschaut haben, wo es ja schon seit den 30er, 40er Jahren gibt. Ja. Selbst in der EU wird dieses Gesetz diskutiert. Ja. Das möchte man eigentlich auch schon einführen. Aber klar, in Deutschland und vor allem ja auch in den USA sind NGOs ja die Kampftruppen der Regierungen und natürlich eine gute Möglichkeit, Geld zu waschen und zu verschleudern oder einzusacken vom Steuerzahler. Das haben wir in den letzten Wochen ja häufig besprochen, wie viel Geld überall an willige NGOs fließt, ja, die Arbeit machen, die der Staat nicht darf. Und Elon Musk war ja jetzt bei Joe Rogan, Musk, der ja mit Doge in diese Entlarvung dieser ganzen Geldwäsche, dieser NGOs involviert ist, der hat ja jetzt bei Rogan gesagt, es gehe echt um Zehntausende große NGOs und insgesamt um Millionen. Ja, und er hat so ein bisschen mal vorgerechnet oder so wie das jemand wie Soros, den er fast schon bewundert dafür, das so macht. Ja, die stecken da so ein bisschen Geld rein und dann wird die Regierung überredet, richtig Geld reinzustecken, das des Steuerzahlers, ja. Und plötzlich ist da richtig viel Geld. Hat man eben den Besitzer gewechselt. Also das ist eine ganz große korrupte Maschinerie.
Ja, so ist es. Seed Funding heißt das im Investorengeschäft. Da gibt man also eine Seed-Investition irgendwie ab, eine relativ kleine. Und dann kommen die großen Investoren, wobei die Investoren in dem Fall immer die Regierung sind. Also dann wir. Oder wie Habeck sagen würde, du bezahlst es ja nicht, es ist ja Steuergeld.
Ja, genau. Und die unfreiwilligen Investoren kommen dann.
Mhm. Ja, genau. Ja, und es gibt eine zweite Meldung noch aus der Slowakei, wenn wir schon dabei sind. Denn Fico legt sich immer wieder gerne mit der EU an, auch in anderer Angelegenheit. Wie der DKP schreibt, der Premierminister Fico weist EU-Kommissarin Kallas wegen Anmaßung scharf zurecht. Die Vizepräsidentin der EU-Kommission, die Estin Kaja Kallas, forderte Politiker aus den EU-Ländern nämlich auf, nicht an den Feiern am 9. Mai in Moskau anlässlich des 80. Jahrestages des Sieges über Nazi-Deutschland teilzunehmen. Beitrittskandidaten wie Serbien warnte sie, eine Teilnahme würden ihren Beitritt unmöglich machen. Darauf gab es nun eine sehr scharfe Reaktion vom Premierminister Fico. Fico wörtlich: Die Warnung von Frau Kallas bestätigt, dass wir innerhalb der EU eine Diskussion über das Wesen der Demokratie brauchen, über das, was in Rumänien und Frankreich im Zusammenhang mit den Präsidentschaftswahlen passiert, über die vom Westen in Georgien und Serbien organisierten Maidan-Proteste und darüber, wie der Missbrauch des Strafrechts gegen die Opposition in der Slowakei ignoriert wurde. Frau Kallas, ich möchte Sie darüber informieren, dass ich der rechtmäßige Ministerpräsident der Slowakei bin, eines souveränen Landes. Niemand kann mir vorschreiben, wohin ich reisen darf und wohin nicht. Ich möchte schlagartig Slowake werden.
Bravo, ja.
Oder?
Also diese Kallas, das ist so dieses Weibergespann an dieser Spitze dieser EU. Es ist wirklich gruselig, dass ich sowas mal sage.
Tja.
Aber Frau Kallas, die dann schreit, wir brauchen einen neuen Führer der westlichen Welt und solche Geschichten. Also das ist, ich weiß nicht, was diese Leute eigentlich befähigt. Ja? Also ich meine, im Grunde ist Frau Kallas wie Frau Baerbock, ne? Dem gleichen Schoß entsprungen.
ja, Korruption nennt der sich aus meiner Sicht. Und wir sehen derweil, dass im Westen nichts Neues passiert. Lieber Christian, da ist ja Fritze Merz jetzt auf dem Sprung zum Bettvorleger zu werden als großer Tiger. Und komischerweise, das hat so ein bisschen das Bild vielleicht getrübt, meint man. Und viele wollen da viel hineingeheimsen. Sein großer Intimus, Carsten Linnemann, das Hopium der CDU für konservative Politik, der Generalsekretär der CDU, der ja von solchen Organen wie News immer gerne gefeiert wird, der hat sich jetzt, wie Tichys Einblick schreibt, dem Abstiegssog entziehen wollen. Tichy schreibt, Linnemann will auf keinen Fall Minister werden. Carsten Linnemann traut sich viel zu, außer Verantwortung zu übernehmen in einer Regierung, in der er kaum Gestaltungsmacht besäße und nach Klingbeils Pfeife tanzen müsse. Seine Absage ans Wirtschaftsministerium könnte seiner Karriere dienen. Ob es ihm gelingt, sich für die Nach-März-Zeit aufzusparen, fragt Tichy. Ich gebe das an dich weiter, Christian.
Nun ja, ich kann es ein bisschen verstehen, oder? Also ich fühle ihn ein bisschen. Es ist jetzt schon ein sinkendes Schiff. Er will nichts damit zu tun haben. Er sieht schon, wie es ausgeht, wie es endet. Und ich verstehe das auch. Man will dann da, ne, es gibt eine GroKo, in Anführungszeichen, so groß ist die SPD ja gar nicht mehr. Aber die machen ja mit, mal wieder, wie immer eigentlich. Und dann muss man sich mit diesen roten Socken, mit den Sozen da irgendwie engagieren oder, wie sagt man, organisieren. Und das kann nichts werden, ne? Also ich verstehe ihn, dass er da gar nichts mit zu tun haben möchte.
Ja, sicher, der wäre ja nichts weiter als der künftige Watschenbaum. Ja. Das gibt ja keinen Politikwechsel. Klima ist wichtiger als Wirtschaft.
Das kann
da
nicht
hat sich
gehen.
Der Merz ja den Grünen unterworfen, ne, damit die seine Milliardenschulden mitstemmen. Ja. Und ich meine, wir wissen ja, irgendwie in Deutschland sind 16.000 Brücken marode und dafür soll ja auch dieses Infrastrukturgeld eigentlich sein, das Merz aufgenommen hat. Aber ich befürchte, von dem Geld wird er erstmal den niedrigen Strompreis für die Industrie zahlen müssen, damit die nicht komplett abkackt, ja. Was ja eigentlich nicht nötig gewesen wäre ohne diese absurde Energiewende, die ja deutlich nicht funktioniert, aber von Herrn Merz weitergeführt wird. Und ja, all dieses Geld, aber, das in Infrastruktur, in nützliche Schulen und weiß der Teufel was, also Brücken, Straßen fließen sollte, wird in Schadensbegrenzung fließen und natürlich in Waffen für die Ukraine. Ja, und so ein Taurus-Ding wird nicht so billig sein. Aber apropos Positionen, habt ihr mitgekriegt, es gibt ja jetzt das Gerücht, dass Jens Spahn Fraktionsvorsitzender der Union werden soll, also einer der mächtigsten Männer, wahrscheinlich weil er so ein wahnsinnig guter Gesundheitsminister war. Also ja, wir haben von dieser Regierung nichts Gutes zu erwarten.
Ja. Mal kurz zu Linnemann, ich glaube nicht, dass das irgendetwas mit der Vernunft, Bescheidenheit oder Integrität von so einer Kreatur wie Linnemann zu tun hat. Wer in dieser Partei Generalsekretär ist, ich bitte euch. Also nein, ich glaube, das ist ganz banal. Der hat einfach nicht den Posten so gekriegt, wie er es gern möchte. Der ist ein taktischer Move. Auf gar keinen Fall hat er. Ich streite ab, dass ein CDU-Funktionär in irgendeiner Weise Restintegrität besitzen kann.
Haben wir das gesagt?
Was?
Haben wir über Integrität geredet?
Nee, aber das ist
Ich habe nur gesagt,
Tenor,
der möchte kein Watschenbaum sein.
Er hat Schiss.
Ja, ja, ja. Okay, gut. Das ist der Tenor von Tichys Bericht gewesen.
Ach so,
viele,
ja gut.
Viele dieser CDU-Anhänger glauben also, dass Linnemann deswegen Hoffnungsträger bleibt. Und das glaube ich eben gerade damit nicht. Insofern habe ich dich vielleicht missverstanden. Also das ist reine Taktik und persönliche Karriereüberlegung. Ja, der Berufsmörder Jens Spahn ist zurück. Spahn ist bekanntermaßen Verbrecher, seit er im Bundestag sitzt. Der hat ja als damals kleines Mitglied noch des Gesundheitsausschusses bereits eine Pharma-Lobby-Organisation gegründet oder sich daran beteiligt, wie der Fokus damals aufdeckte und blieb, obwohl von Anfang an bewiesenermaßen korrupt und später dann mit den Masken und auch der Impfpflicht-Sache später dann wirklich zum Berufsmörder geworden, hatte natürlich große Karrieren vor sich, weil solche Funktionäre will Dr. Merz, ja. Doch klar, oder überrascht es dich jetzt, Christian?
Also bei der Personalie hat mich jetzt eher überrascht, dass der meinte, man müsste jetzt mal mit der AfD reden und so weiter. Hast du das
Hat er so nicht gesagt. Nein, hat genau, er aber hat auch er so nicht gesagt. Nee. Es ging nur allein darum, die AfD nicht von diesen Ausschlüssen, also sie dürfen ja bisher keinen Vorsitzenden von Ausschlüssen stellen.
Ja.
Und
ich war kurz
darum
überrascht.
Geht's. Ja, ja. Es sind ja mehrere. Spahn, Kretschmer, Wadepool.
Genau.
Also die alle sagen sowas. Ja. Das wird natürlich von Linksgrün sofort genutzt, um zu sagen, die wollen eine Normalität haben, die wollen mit der AfD reden, die wollen mit der AfD koalieren. Darum geht es überhaupt nicht.
Ja, jetzt habe ich ein bisschen abgelenkt. Also ja, Jens Spahn ist ein Verbrecher, was soll ich zu dem sagen? Unglaublich, dass diese also jetzt ist auch noch Ostern, dass der zurückkommt wie Jesus am Ostermontag, kann man sagen. So Leute, wo man sich dachte,
was für ein
eigentlich
Vergleich.
Müsste man die
ja, wollte sagen, was für
verfolgen.
Ein Vergleich.
Jesus am Ostermontag.
Ja. Also, komm, also ich bin ja, ich bin ja im tot? Gegensatz zu dir ja. kein Christ, aber jetzt muss ich mal Jesus verteidigen. Ich finde wirklich, Jesus hat nichts mit Jens Spahn zu tun, dafür kann er nichts.
Ja, ja. Natürlich nicht. So. Ja, ne? Also, und man denkt sich so, okay, diese Gestalten verschwinden jetzt so ganz, so wie Homer Simpson in der Hecke, ganz still und ja, heimlich stimmt. Und sind froh, irgendwie, wenn der Kelch an ihnen vorbeizieht, oh, heute ist es biblisch, aber die kommen einfach nochmal wieder.
Ja, klar.
So komplett ja, schamlos und als wäre nie was gewesen und sind wieder voll da. Das ist faszinierend.
Du, Schamlosigkeit ist deren Haupteigenschaft. Also einer, der es jetzt genau andersrum macht, Melina, ist ja Robert Habeck. Also News berichtet, Habeck will sich aus der Bundespolitik zurückziehen und es wäre ja nicht Habeck und die Grünen-Skandalmaschine, wenn es dabei nicht wieder eine furchtbare Hässlichkeit gibt. Denn Habeck tritt jetzt beleidigt aus. Wenn er nicht Kanzler werden kann, dann will er gar nichts, nicht mehr im Bundestag sitzen. Er übergibt aber, wie News schreibt, sein Bundestagsmandat an eine junge Parteifreundin, die bei der Wahl durchgefallen war. Es gibt nämlich eine Wahlsiegerin dort, Petra Nikolaisen von der CDU. Die hat den Wahlkreis Flensburg direkt für die CDU gewonnen. Die bleibt aber draußen, weil die Wahlrechtsreform, die sogenannte, der abgetretenen Ampel, das jetzt bemöglicht. Habeck tauscht also, da gibt seine Karte weiter, eine völlig ungewählte junge Hexe, würde Christine jetzt sagen, wahrscheinlich aus der grünen Truppe.
Das ist ja unfassbar, ja. Als ich die Meldung gehört habe, dass Habeck auch sein Bundestagsmandat zurückgibt, da habe ich gedacht, okay, was für einen Posten könnten Sie ihm angeboten haben? Ja, also Hausmeister bei der UNO ist ja schon besetzt von Trampolina Baerbock, ja. Aber irgendwo wird der aufschlagen. Und ich glaube, es ist für ihn an der Zeit, ein bisschen Geld zu verdienen.
Ah,
also, ja, weißt du, jetzt ist gerade politisch nicht so dolle. Ja. Und jetzt könnte der sagen, okay, jetzt mache ich ein bisschen Geld daraus. Ja. Ja? Weil er wird ja, du, wer weiß, wo der in welchen Absolut. Aufsichtsräten der jetzt auftaucht. Und ich, ja, da ist Absolut. Irgendwas im Busch.
Absolut.
Annalena doch genauso. Das ist doch so ein grünes Ding. Die beim Rausgehen fährt die doch jetzt auch nochmal 5 Karren an die Wand und holt noch mehr Flüchtlinge rein und so weiter und so fort. So echt so beim Tür zu machen und dann verschwindet sie auch. Schön nach New York, nimmt glaube ich die Kids mit, Hohlefleisch darf nicht mit. Ja, also das ist so ein grünes Ding. Beim Rausgehen nochmal richtig auf die Kacke hauen.
Baerbock und ihr Mann haben sich ja wohl auch scheiden lassen. Also die Ehe ist durch, genau. Da hat aus irgendeinem Grund klappt es nicht mehr. Ja, und wie das funktioniert mit den Pöstchen, sehen wir ja aktuell auch in einer anderen Personalie, die in absurder Art und Weise sich irgendwie in sich selbst spiegelt. Wir erinnern uns, da gab es das Skandalurteil von Bamberg vor kurzem gegen den Chefredakteur des Deutschlandkuriers. Der wurde zu 7 Monaten Haft auf Bewährung verurteilt, weil er eine Realität über Nancy Faeser verbreitete in Form eines Memes, nämlich dass Nancy Faeser die Meinungsfreiheit hasst. Jetzt kommt heraus, dass in dieser Region Bayern, und ich glaube, Tichy bezeichnet sie als Sonderrechtszone, so einiges zusammenhängt an Personalien, was dieses Vorgehen erklärt. Apollonius schreibt, das Amtsgericht Haßfurt hat jetzt einen weiteren Strafbefehl gegen den Rentner Stefan Niehoff erlassen. Das ist der Rentner gewesen, der damals für das Schwachkopf-Meme von Robert Habeck eine Durchsuchung erhielt. Das bestätigte das Gericht gegenüber Apollonius. Brisant, die Direktorin des Amtsgerichts, Ursula Redler, wechselte erst kürzlich von eben jener Behörde, die den Strafbefehl beantragt hat, der Staatsanwaltschaft Bamberg, nach Haßfurt. Bis Ende Januar war sie Oberstaatsanwältin in Bamberg, ehe sie am 1. Februar in die Behörde in Haßfurt wechselte. Ein in der bayerischen Justiz übliches Rotationsverfahren. In ihrer vorherigen Position als Oberstaatsanwältin beaufsichtigte sie die Ermittler, die nicht nur die Schwachkopf-Razzia gegen Niehoff verwirkten, sondern auch am 30. Januar einen neuen Strafbefehl beim Amtsgericht Haßfurt gegen den Mann beantragten. 2 Tage bevor Redler dort die Stelle als Direktorin übernahm. Der Deutschlandkurier berichtet weiter, die promovierte Juristin Redler ist nicht nur stellvertretende Fraktionsvorsitzende im Stadtrat von Bamberg, sondern seit dem 1. Februar 2025 eben auch Direktorin des Amtsgerichts Haßfurt. Redlers Parteifreund, CSU-Landesjustizminister Georg Eisenreich, hatte sie Anfang des Jahres selbst auf diesen Posten befördert. Ja, so funktioniert unsere Demokratie.
Guckt euch das die mal super. An.
Da, weißt du, das ist so, ich renn los und dann komme ich aber auch schon an. Ne? Also das ist wunderbar. Also sie sagt, wir brauchen einen Strafbefehl, geht durch die Tür und sagt, angenommen. Das ist geil. Ja, aber man muss sich mal überlegen, wofür dieser Rentner, der arme Rentner Niehoff, zum Beispiel für ist glaube ich kein Meme, sondern einfach ein Bild, ja. Das auf der einen Seite Meme. Den
Neudeutsch,
ja, ach, das ja, nennt sich auch ja, Meme, ja. Das auf der einen Seite Sarah Bossetti zeigt mit ihrem Nazi-Spruch, also mit ihrem Blinddarm-Spruch, und auf der anderen Seite den Nazi-Arzt Fritz Klein, von dem sie das entliehen hat. Und das hat er gegenübergestellt, also ganz klar als Kritik an Frau Bossetti. Ja? Also ich möchte das noch einmal zur Erinnerung vorlesen. Also Klein hatte damals gesagt, ich schneide einen eiternden Blinddarm heraus. Die Juden sind der vereiterte Blinddarm am Körper Europas. Bossetti hat gesagt, der Ungeimpfte ist der Blinddarm, der im strengeren Sinne für das Überleben des Gesamtkomplexes nicht essentiell ist. So. Ja. Wer ist hier der Volksverhetzer? Niehoff, der das Meme geteilt hat, ja? Oder Bossetti, die sich hier im Nazisprech ganz deutlich verirrt. Also verrückt, oder? Ja. Und dann auch noch verrückt, was das ZDF draus macht.
Ich wollte gerade sagen.
Die Titel Nazifunde im Hause Niehoff. Also die beinhart gelogen, offensichtlich Fake News, ja. Es wurde im Hause Niehoff keine Nazi-Funde gefunden, da war nichts, ja. Und das ZDF hat es dann zwar irgendwie eingesehen und korrigiert, nannten das aber selber präzisiert. Wir haben es präzisiert.
Kennt ihr diese Szene aus Monty Pythons Ritter der Kokosnuss, wo bei dem Hexenprozess, da steht so eine Dorfmenge, steht da irgendwo, ja, sie ist eine Hexe. Und einer schreit von ganz hinten, sie hat aus meinem Rüpel eine Wasserpfeife gemacht. Sagt ein anderer, zeig doch mal. Sagt ihr dann wieder ganz klein, geht schon wieder. Also ungefähr ist das auch wirklich einfach irgendwas behaupten, irgendwas reinschmeißen. Aber wie du ja immer sagst, Milena, die Richtigstellung, die geht dann natürlich gerne mal unter. Und
wir müssen noch einen Satz zu Frau Redler sagen. Also unbedingt. Zu dieser Juristin, die, ja, die Strafbefehl initiiert.
Die wollte ja mal Jedi-Ritter werden, sagt sie.
Ich wollte immer für das Gute kämpfen, wie ein Jedi-Ritter. Das ist natürlich fatal, ja, also als Jurist. Weil da ist man ja eher eigentlich nach Recht und Gesetz, sollte man da handeln. Aber Jedi-Ritter kämpfen natürlich für das Gute, und die Jedi-Ritter in Mainz sind das wahrscheinlich auch, die dafür das Gute kämpfen, ja.
Naja.
Und es müssen ja auch so ähnliche Jedi-Ritter sein, die gegen das Böse kämpfen, diese verwirrten Medienterroristen, die jetzt diese Doku, auch beim ZDF wieder, ja, eine Doku mit Namen Terra X History, Spionage, Sabotage, Fake News, Putins Krieg gegen uns ausgestrahlt haben, in der behauptet wird, Putin und Russland hätten etwas mit den islamistischen Anschlägen in Deutschland zu tun. Und ihr Beweis ist, vor diesem Attentat, also vor dem Attentat auf den Islamkritiker Stürzenberger, bei dem ja ein Polizist getötet wurde, seien laut Google Trends verdächtige Suchanfragen aus Russland gestellt worden. Mhm. Also das war die Beweisführung. Selbst der Bundesnachrichtendienst hat dem ZDF vorher abgeraten, die Sendung zu bringen. Und die Generalbundesanwaltschaft, die lässt ausrichten, der Täter sympathisiere mit dem Islamischen Staat, von Russland sei keine Rede. Ja? Das ist so unseriös, dieses ZDF, wird natürlich von den anderen Altmedien gedeckt, weil ich habe mal ein bisschen nachgeschaut, die haben kräftig über den Verdacht berichtet, oh, Russland,
doch
Schuld
gut.
Und so.
Die meinen es doch auch nur gut.
Aber sie haben natürlich nicht mehr darüber berichtet, dass es sich um Unsinn handelt. Ne? Also da auch da wieder eine perfekte Propaganda, weil was bleibt beim Bürger hängen? Verdacht, dass Russland etwas mit den islamistischen Anschlägen zu tun hat. Dass das Blödsinn ist, tja, das kommt da nicht mehr an.
Und nur am Rande, dass das ZDF vor irgendwelchen Ausstrahlungen mit dem Bundesnachrichtendienst korrespondiert, das irritiert ja auch keinen mehr. Ich habe es ja schon mal gesagt, wer sich da so ein bisschen auskennt beim ZDF, der hat schon vielfach gehört, dass jeder zweite Abteilungsleiter da für den BND arbeitet. Die Verflechtung zwischen BND und öffentlich-rechtlichen Medien in Deutschland ist gigantisch. Dieter Dehn nennt sie den nachrichtendienstlich-medialen Komplex.
Echt?
Ja, ja. Welche Überraschung?
In diesem Fall macht es sogar Sinn, dass Sie mit dem BND auch aus Recherchegründen geredet haben.
Dann,
ne?
Also. Und wenn Sie es dann tun, dann nützt es nicht mal. Also selbst
ja, nee,
ihre
dann
eigene,
nützt es nichts. Nee.
Wenn
ja,
selbst
geil.
Ihre eigenen Vorgesetzten beim BND sagen, lass den Scheiß. Ja. Völlig ohne Zusammenhang, weil ihr wisst, nichts hat in unserer Demokratie mit irgendwas zu tun, meldet Apollo News jetzt. Die Mehrheit der Deutschen fühlt sich in der ARD weiterhin nicht ausreichend repräsentiert. Das ergab die zweijährige Akzeptanzstudie der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt. Danach konnte dieser Wert zwar um 4 Prozentpunkte auf 44% gesteigert werden. Nach wie vor bewerten die Menschen in Ost- und Westdeutschland die Aussage, die ARD gibt Menschen wie mir eine Stimme, aber negativ. Das ist jetzt ARD und nicht ZDF, aber Deswegen hat das natürlich nichts miteinander zu tun.
Wie viel Prozent waren das, die das negativ beurteilen?
Das sind dann umgekehrt 66%, die es negativ beurteilen. Und nur 44% sind da. Immerhin, ne? Also immerhin 44% meinen, die werden noch, naja.
Ja, Tagesschau-Schläfer, ja.
Mal gucken, wie lang noch. In den USA derweil, Christian, sieht es ja anders aus. Da können wir bei dir mal wieder einen Ball zu spielen, was die Pro-Trump-Sache angeht. Denn Deutschlandfunk vermeldet, das US-Außenministerium hat jetzt eine Abteilung geschlossen, die Desinformationen etwa aus Russland, China und dem Iran untersuchen sollte. Außenminister Rubio teilte mit, die Einrichtung habe versucht, die Redefreiheit in den Vereinigten Staaten und anderswo einzuschränken. Da geht es tatsächlich in die andere Richtung.
Ja, da bin ich natürlich wieder neidisch auf die USA, weil das könnten wir hier auch gebrauchen. Es wird natürlich immer nach Desinformation in Anführungszeichen gesucht, angeblich. Aber das ist ja ein Orwellsches Clownwort. Am Ende geht es darum, unsere Informationen und unsere Gedanken zu regulieren. Also wenn wir Gedanken äußern, Analysen machen, Informationen bereitstellen, die nicht dem Mainstream entsprechen, die nicht auf Rotfunklinie sind, dann ist es Desinformation. Und das soll reguliert werden. Und dann nehmen sie dann so Länder wie Iran oder Russland oder sowas mit hinzu, damit sie es begründen können. Aber um nichts anderes geht es da. Und das vermute ich, war in den USA genauso, wie man es von hier kennt. Und Trump hat da dazwischen gehauen, wie er es die ganze Zeit schon macht.
Nicht nur das, er hat jetzt auch eine Ungeheuerlichkeit noch getan, die jetzt in Amerika wieder natürlich für extreme Empörung sorgt und ganz zufällig bei den deutschen Ablegern der USAID-Sender ebenso. Die Tagesschau schreibt, Weißes Haus schränkt Zugang für Nachrichtenagenturen ein. Bisher hatten Nachrichtenagenturen einen festen Platz in jenem Kreis von Reportern, der dem US-Präsidenten folgt. Nun verlieren nach der Associated Press auch Bloomberg und Reuters dieses Privileg. Das Weiße Haus will den engsten Pressepool selbst bestimmen. Die unabhängige Reportervereinigung des Weißen Hauses, WHCR, hatte bisher die Hoheit über den Korrespondentenpool. Im Februar verkündigte Pressesprecherin Levitt jedoch, dass das Weiße Haus darüber die Kontrolle übernehme. Die WHCR kritisierte die neuen Richtlinien als, Zitat, Vergeltung für eine Berichterstattung, die dem Weißen Haus nicht gefalle. Tja.
Gut.
Also ich bin da zwiegespalten, muss ich gestehen. Ja, also natürlich diese Nachrichtenagenturen, die da verboten, also die im Weißen Haus jetzt nicht mehr gewünscht sind, die haben auch in den letzten Jahren immer alles getan, um Trump zu diskreditieren. Ja, das kann man auch sehr gut an der deutschen Berichterstattung sehen, weil ne, dort in Nachrichtenagenturen sind Gott, dpa, Reuters, AP, AFP sind Gott in deutschen Redaktionen. Auf der anderen Seite riecht das natürlich schon danach, dass man auch diese Art von Presse, die einem nicht genehm ist, etwas einschränken will. Das persönlich mag ich nicht, egal von welcher Seite. Ich meine, bei uns in Deutschland wird ja der freie Teil der Medien schwerstens unterdrückt und behindert. Schlimmer als in den USA bis jetzt. Ja? Also finden wir ja auch nicht gut. Allerdings der Vorteil, dass sich die neuen Medien in den USA erstmal besser etablieren können jetzt, wenn sie zum Beispiel Zugang zum Weißen Haus und zum Präsidenten haben. Also das ist wiederum positiv. Ich persönlich, ich finde es wirklich eine zwiespältige Geschichte.
Aber wieso sollten diese Agenturen einfach ein Grundrecht darauf haben, da immer platziert zu sein und dann ihre Propaganda machen zu können? Ich glaube ja nicht, dass die da nie wieder rein dürfen in Zukunft. Wer weiß, was irgendwann mal ist. Aber es geht darum, dass die im Moment eine Dauerkarte hatten und da gesetzt waren und das schamlos ausgenutzt haben für ihre Propaganda. Und das muss man sagen, kann ja nicht sein.
Und sie nutzen ja, das haben sie ja schon gezeigt, sie nutzen ja tatsächlich diese frei werdenden Plätze explizit für junge Medien, für YouTuber und ähnliche und haben das damit erheblich modernisiert. Also für mich kommt es auch darauf an, wie das Ding am Ende genutzt wird. Und nur
für mich kommt es darauf an, wie das jetzt weitergeht.
Genau.
Ob das jetzt der Anfang von etwas ist. Ja?
Genau.
Und egal, auch wenn es die tun, die mir vielleicht ein bisschen sympathischer sind als die anderen, ist das Einschnitt in die Demokratie, Einschnitt in die Freiheit, in die Pressefreiheit sowieso. Und darauf stehe ich nicht, in keinster Weise.
Jein. Also ich meine, es geht ja jetzt hier nicht darum, dass die anderen Nachrichtenagenturen keine Fragen mehr stellen dürfen, sondern sie kriegen keine festen Stammplätze innerhalb des Weißen Hauses.
Ich habe ja gesagt, wie es weitergeht, ist interessant.
Richtig.
Genau.
Ja, auch das werden wir beobachten. Wie es derweil in Deutschland weitergeht und in anderen Insassenländern der EU in Sachen der sogenannten Migranten, die da kommen, die eigentlich als Invasoren kommen im Rahmen der Umvolkungspolitik, das fragen wir uns auch. Denn Die Woche war wieder voll von Morden, Totschlägen und anderen Dingen. Unter anderem hat ein Fall besonders aufgeregt, den die Welt als Anlass nimmt, sagen, es müsste neu diskutiert werden. Die Welt schreibt, der Syrer Shadi S. ersticht den 29-jährigen Familienvater Steve H. in der Berliner U-Bahn. Trotz zahlreicher Vorstrafen war der Syrer auf freiem Fuß. Der Fall entfacht eine politische Debatte über Abschiebung, Versäumnisse der Behörden und die Grenzen des Rechtsstaates. Apollo News kommentiert, Berlin ist eine sichere Stadt. Das behauptet Berlins regierender Bürgermeister Kai Wegner. Zur tödlichen Messeattacke durch einen Syrer, der eigentlich in Haft hätte sein müssen, hat er hingegen nichts zu sagen. Ja, Christian, eigentlich same, same und nichts tut sich. Das Blutbad geht grenzenlos weiter.
Nun ja, man kennt es doch, ne? Berlin ist ein Failed State, kann man sagen. Und war das der Typ, wo es auch hieß, man kann ihn gar nicht abschieben, weil er kennt sein Geburtsdatum nicht oder irgendwie sowas und jetzt überlegt man ihn,
Das ist ein Eritreer, wegen, genau, der könne nicht abgeschoben werden nach Eritrea, weil...
Siehste, ich komme schon durcheinander, weil es so viel ist. Aber ja, was soll ich dazu sagen? Da fällt mir wirklich nicht mehr viel zu ein. Das ist halt Berlin. Ich finde es krass, dass die Verantwortlichen immer weiter diese Durchhalteparolen, einfach immer weiter, es wird gar nichts geändert und es wird immer weiter... werden diese Sprüche runtergesagt, Berlin ist eine sichere Stadt und es ist einfach nicht wahr. Es ist, entspricht einfach nicht dem, was da draußen passiert.
Es geht ja nicht nur um Berlin.
Anstatt, dass man es irgendwie mal anpacken möchte, ne?
Ja, wobei, es geht ja nicht nur um Berlin.
Nee,
ne?
Eben,
Also auch gerade dieser Täter, der ist ja also seit Jahren polizeibekannt und das nicht nur in Berlin. Ja? Der hat 2022 seine Schwester in Chemnitz mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt, hat Polizeibeamte attackiert bei seiner Festnahme und der wurde verurteilt unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung, tätlichen Angriffs auf Polizisten, Beleidigung und Bedrohung. Also teils zu Freiheitsstrafen auf Bewährung, teils zu Geldstrafen, aber der sitzt halt nicht im Knast. Also ich habe das mal gelernt, wenn du was auf Bewährung bekommst, eine Strafe auf Bewährung, und stellst dann wieder was an, dann verfällt die Bewährung. Das scheint heutzutage nicht mehr so zu laufen.
Das gilt nur für uns.
Es ist auch lächerlich, wie die Welt zu fragen, wie konnte das passieren? Weil es dauernd passiert. Also es ist eher der Normalzustand, gerade was Intensivtäter angeht, als die Ausnahme.
Die deutschen Behörden wollen nicht.
Ja, ich glaube, dass ich das auch so ein bisschen so nach dem Motto, das ist, da ist so etwas, besser nicht, sonst kriege ich noch Ärger. Ich lasse das einfach mal links liegen, ich mische mich da nicht ein. Oh je, hat was mit Migranten zu tun, da möchte ich gar nichts mit zu tun haben. Ich glaube auch, dass das in diesen Beamtenköpfen drin sitzt und nicht nur, ich will das nicht. Also dazu sind viele, glaube ich, gar nicht fähig. Das hat sich auch so verselbstständigt, dieses System, dass man das dann nicht tut.
Ja, und dass es nicht nur Berlin ist, das zeigt eine Meldung des BKAs, die News bringt. Die Zahl der Gruppenvergewaltigungen ist 2024 noch einmal gestiegen auf 788 und zum ersten Mal sind mehr als die Hälfte der Täter Ausländer. 22,5% der ausländischen Gruppenvergewaltiger sind Syrer. Tja. In Frankreich macht eine Meldung die Runde, die es kaum in die deutschen Gazetten geschafft hat. Die Schweizer Weltwoche berichtet, Frankreich, koordinierte Angriffe auf Gefängnisse erschüttern das Land. Justizminister spricht von Terrorattacken. Frankreich steht nach einer Welle gezielter Angriffe auf 8 Gefängnisse unter Schock. In der Nacht zum Montag wurden unter anderem in Toulon, Marseille und Nanterre Justizvollzugsanstalten mit automatischen Waffen beschossen und Fahrzeuge in Brand gesetzt. Das berichtet die BBC. Die Regierung spricht von versuchter Einschüchterung und sieht einen Zusammenhang mit der verschärften Drogenbekämpfung, die sich ja gegen nordafrikanische Banden richtet. Tja.
Wahnsinn, hört sich fast schon an wie Mexiko, die ja untergehen im Kampf gegen die Drogenkartelle.
Ja.
Wahnsinn.
Coming
aber interessant ja, auch, interessant ja auch diese Diskussion um diese Afghanistan-Flieger, die ja weiterhin nach Deutschland kommen, also aus Pakistan, um es genau zu sagen. Und die Grünen beharren ja darauf, dass es sich um afghanische Ortskräfte handelt, denen man versprochen habe, sie rauszuholen. Ja? Das ist natürlich nicht wahr, weil wir haben ja, glaube ich, vor ein paar Wochen schon mal drüber gesprochen oder vorletzte. Also bei vielen dieser Leute weiß man gar nicht, wer die sind. Die haben falsche Pässe, falsche Namen, falsche Nationalitäten. Das Auswärtige Amt wusste davon. ja, hat das weiter gedeckt. Dann werden ja in Pakistan werden diese Leute zum Teil noch von NGOs beraten, wie sie am besten nach Deutschland kommen. Haben wir auch schon mal drüber geredet. Ja. Also werden irgendwelche Leute eingeflogen und dann schauen wir mal. Also wenn ich Terroristenführer wäre und würde aufs Budget schauen, dann würde ich diese Billigflieger nehmen. Und das Lustige ist, bevor sie ab ganz weg ist, hat die Rest der Ampel ja noch einen draufgesetzt und Flüge aus dem Sudan vereinbart. Ja. Die kommen jetzt auch. Also, und zwar, um Flüchtlinge in Deutschland neu anzusiedeln. Also, das ist ein Ansiedelungs-, ein Resettlement-Programm der EU. Und dieses Jahr stellt Deutschland mit 6.560 Plätzen das größte Kontingent. Neu angesiedelt sollen Flüchtlinge unterschiedlicher Staatsangehörigkeit oder staatenlose Flüchtlinge aus den Erstzufluchtsländern Ägypten, Jordanien, Kenia, Libanon, Pakistan und Libyen. Und das sind ja vorwiegend jetzt Flüchtlinge aus dem Sudan. Man muss dazu sagen, auch der Sudan versinkt seit Jahrzehnten im Grunde in Krieg und Terror. Also, puh, ja, Neuansiedlung.
Ja, also ich meine, ich nenne das ja immer Umvolkung, weil wir sehen, dass es offenkundig genauso gewollt ist. Und wir sehen jetzt auch, um am Ende Christian nochmal den Schritt zu schamponieren, es geht anders, wenn man es mit der amerikanischen Variante macht. Die Junge Freiheit schreibt, die Zahl der illegalen Grenzübertritte in die USA aus Mexiko ist im März deutlich gesunken. Griff die US-Zoll- und Grenzschutzbehörde im März 2024 noch 137.473 Illegale auf, waren es im März dieses Jahres noch 7.181. Dies ist ein Rückgang um 95%. Und für alle Zeitredakteure mit Mathematikstudium, das ist ganz viel. 95% ist wirklich super viel. Wir erinnern uns an Lars Brotkopp, der meint, man kann keinen Wert über 100% steigern. Es ist also wirklich, wirklich wahnsinnig, wahnsinnig gesunken, weil man die Grenze bewacht. Tja, spricht irgendwie, Christian, dafür, dass es auch anders geht.
Ja, also immer diese Sprüche von wegen, ja, eine Mauer hält ja niemanden ab und Mauern macht man nicht. Jedes Haus hat eine Mauer und jeder, der gerne Leute nicht drin haben möchte, macht die Tür zu. Das ist ja ganz normal. Die USA und Mexiko haben eine der längsten Grenzen der Welt. Also Mexiko ist ein Narco-State, also ein Staat, der von Drogenkartellen mitbestimmt wird. Und es gibt ganz, ganz massive Probleme. Das muss ich jetzt nicht alles ausrollen. Das dürfte den Hörern und Hörerinnen hier bekannt sein. Und Trump hat damals gesagt, build the wall, baut die Mauer. Er wurde ausgelacht. Er wurde als Rassist bezeichnet. Ich weiß gar nicht, was daran rassistisch ist, dass man sein Haus auch mal zumachen möchte und alle Menschen in diesem Haus schützen möchte, egal welche Hautfarbe die haben in den USA. Dort wohnen schwarze, braune und weiße Menschen. Und das ist, die gilt es zu beschützen. Und er wurde ausgelacht. Es wurde gesagt, es geht nicht. Dann wurde gesagt, er hätte die Käfige gebaut, wo die Kinder reingesteckt werden. Oh. Das war alles unter Obama. Das war alles nicht unter Trump. Und dann gab es 4 Jahre Biden. Der hat weitergemacht, das, was Trump begonnen hat. Es wurden zwar unnormal viele Menschen reingelassen, also die illegal eingewandert sind. Es gab regelrechte Flüchtlingsströme, aber Biden hat auch auf der anderen Seite irgendwo versucht, diese Grenze in den Griff zu kriegen. Er hat es nicht geschafft, weil er an seiner eigenen Politik gescheitert ist.
Widerspricht sich das nicht ein bisschen?
Es widerspricht sich ein bisschen, aber es wurde nicht alles einfach nur rückgängig gemacht von dem, was Trump einmal eingeleitet hatte. Also der Ausbau der Grenze war schon auch ein Ding, was Biden in den Griff kriegen wollte. Er hat es absolut nicht geschafft, weil er ein Ideologe ist und weil er mit seinen Ideen von Einwanderung, Zuwanderung, Migration und so weiter den Sicherheitsgedanken nicht auf eine Linie gekriegt hat. Trump macht jetzt da weiter, wo er aufgehört hat und siehe da, es klappt. Es klappt. Es funktioniert. Man kann die Grenze dicht machen, wenn man eine Mauer baut, Zäune baut, Personal dorthin schickt und dann hat das natürlich einen Effekt, dass nicht mehr so viele Menschen es auch versuchen möchten, illegal einzuwandern. Tja. Ich habe gesehen...
Welche Überraschung,
ja. Es ist einfachste Mathematik. Common Sense, würde man sagen. Ich habe gesehen, dass ganz, ganz viel auch drogenmäßig dort passiert, also Drogendelikte oder Drogenschmuggel und Drogenhandel.
Ist das alles, jetzt eine Reiseempfehlung? Es klingt so positiv.
Ja, ich bin ja Libertärer, ja. Ich bin ja für liberalen Umgang mit sowas. Aber dort ist es nun mal so. Mexiko ist ein Narco-State, ist ein kartellbestimmtes Drogenland. Und das ist auch wahnsinnig hochgegangen. Nicht nur sind die illegalen Einwanderungen runtergegangen, sondern man hat auch viel mehr Drogen gefunden und beschlagnahmt, was aber daran liegt, dass man dort mehr Präsenz zeigt. Ja. So sehe ich das. Also es ist nicht so, dass das mehr geworden ist, sondern man deckt es mehr auf und man bekämpft es mehr.
Ja, und wie und haben wir auch erfahren dieser Tage? Trump hat ja einen großen Teil der Grenze, das sind fast die Hälfte der Grenze zu Mexiko, die wohl durch ein Bundesreservat verlaufen, hat er federalized und militarized. Das heißt, die amerikanische Armee ist jetzt erstmal tatsächlich damit beschäftigt, die Grenze zu verteidigen. Es ist die Erstverwendung der amerikanischen Armee für eine Außengrenzenverteidigung tatsächlich. Max Otte, der Volkswirt, weist darauf hin, der auch Amerikaner ist nebenbei, dass das verfassungsrechtlich Fragen aufwirft, sehr spannend ist. Und dann wird im Netz wild diskutiert, ob diese Verwendung der amerikanischen Armee für die Direktverteidigung der Grenze so zulässig ist. Da gibt es natürlich einerseits das Argument, es sei die ureigenste Aufgabe einer Armee, Außengrenzen zu verteidigen. Andere sagen, nein, das sei ja eine Verwendung im Sinne einer inneren Verwendung, das sei nicht legal. Auf jeden Fall geht er neue Wege.
Das. Er möchte noch mehr. Er möchte noch mehr. Er möchte die Kartelle mit Spezialeinheiten bekämpfen. Das heißt, er möchte diverse Spezialeinheiten, ich glaube sogar Delta Force, ich bin mir nicht sicher, aber er möchte Spezialeinheiten direkt einsetzen in Mexiko, um die Kartelle auszulöschen. Ja. Und das scheint wohl auch zu passieren.
Also ja, Mexiko reagiert nicht ganz so positiv darauf, nicht? Die Präsidentin hat
aber
gleich erklärt.
Aber sie muss es ja erlauben, ne?
Nee.
Sonst geht's ja nicht.
Nee. Oder? Also, naja. Also gerade die schon angesprochene Delta Force macht ihre Einsätze in der Regel ohne Erlaubnis der Staaten, in denen sie operiert. Mhm. Und es geht ja jetzt hier darum, den War on Drugs, den es ja schon eine Weile gibt, der war ja verbunden mit diversen CIA und sonst wie gesteuerten Einsätzen auch im Ausland. Nur halt nicht offiziell. Der Unterschied ist ja jetzt, dass Trump das ganz offiziell machen möchte, amerikanisches Militär dort einsetzen, mit der Erlaubnis des Staates. Und bisher ist Mexiko nicht so begeistert, wie es scheint.
Ich dachte, die sagen ja. Dachte ich mal. Aber ich bin gespannt, weil natürlich, man will ja nicht Mexiko angreifen, es geht ja ganz konkret um die Kartelle und ich glaube, Mexiko kriegt es ja selber nicht in den Griff. Die Bevölkerung leidet selbst unter diesen Kartellen, da geschieht ganz, ganz viel Schreckliches, wo die herrschen, wo die walten und ich dachte eigentlich eher so, Mexiko freut sich vielleicht, dass einer von außen kommt und sagt, pass auf, wir kümmern uns und dass sie sich da selber die Finger nicht schmutzig machen müssen.
Tja. Aber die haben eine große Woke, eine neue Woke-Präsidentin, die genau wie die EU auf absolutem Konfrontationskurs
das
ist
stimmt.
mit Trump.
Das stimmt.
Vielleicht, solange sie nicht nach Mexiko schicken kann, die Delta Force dann vielleicht nach Brüssel. Also mir würden da einige Ziele einfallen. Einige. Da wäre ich, wär ich auch ganz freiwillig
es
dabei.
Kommt sonst wieder ein Bitte? Strafbefehl.
Ich glaube, es kommen so viele Strafbefehle. Ich habe vor kurzem diesen Staatsanwalt, diesen Oberrechtsbürger in Robe Hartmann persönlich treffen dürfen in einem Gerichtssaal, als er versuchte, meinen Bruder zu terrorisieren. Und da sagte er ja in meiner Abwesenheit, bevor jetzt Zeuge reinkam, dass wohl die halbe Berliner Staatsanwaltschaft und er sich mit mir befassen. Was ich erstaunlich finde für ein Land, ein Bundesland, in dem solche Meuchelmörder frei rumlaufen und permanent Menschen getötet und abgeschlachtet werden. Da geht mir dann durch den Kopf, hätte einer dieser Meuchelmörder vielleicht mal Kai Wegner getroffen oder Nancy Faeser und hätte sich an dem oder ihr vergangen, dann wäre den anderen armen Opfern das vielleicht alles erspart geblieben. Aber da habe ich gar keine Zweifel. Übrigens bei der Gelegenheit, kleiner Werbetipp für staatsterroristen.de. Ich habe vor einigen Tagen eine Aktion gestartet, die amtlichen Hammer. Belege für diese Taten von solchen Leuten wie Herrn Hartmann oder auch Thorsten Neudeck als Staatsanwalt oder eben des berühmten Richters, der David Bendels kürzlich verurteilte, Herrn Waschner, diese Belege zu sammeln, die amtlichen Schreiben mit ihren Aktenzeichen und ihren Unterschriften und Dienstsiegeln, um genau diese Staatsterroristen, die seit 2020 den Terror dieses deutschen Unrechtsregimes durchstellen, dann später auch einmal aufarbeiten zu können. Absoluter Star ist natürlich bisher in diesem Register staatsterroristen.de die Dame, die wir alle im CBS-Bericht ja gesehen haben, diese Staatsanwältin namens Meininghaus heißt sie, glaube ich, die mit ihren drei beiden Kollegen dort sich sehr freute, wenn sie mit Terrormaßnahmen Kritiker einschüchtern kann. Und schickt mir eure Akten, schickt uns im Archiv eure Akten, schickt uns Belege. Wichtig ist wirklich, dass da ein amtliches Papier ist, aus dem diese hervorgeht, wie diese Menschen sich ja selber immer wieder, das ist ja gute deutsche Tradition in solchen Terrorregimen, selber immer wieder aktenkundig machen mit ihren Taten. Das haben die Nazis so getan, das haben die SED-Schergen so getan und das machen eben auch die jetzigen fürchterlichen Juristen da, die Rechtsbürger in Rom. Ja, mit diesem kleinen Tipp endet dieser Podcast auch und mir bleibt nur noch zu sagen, ihr Lieben, ihr wisst es, unsere Freiheit ist so verloren wie unsere Sicherheit und der Wohlstand und sie alle werden nicht von selbst zurückkehren, denn keine Partei und kein Erlöser wird uns von den Verbrechern der herrschenden Parteienkorruption befreien. Es ist allein an uns, Massenmörder wie Karl Lauterbach oder Jens Spahn, Terroristen wie Nancy Faeser oder Landesverräter wie Olaf Scholz und Angela Merkel, endlich den Strafen zuzuführen, nach denen ihre Taten schreien. Einzig wir selbst können Deutschland endlich zu dem machen, was es auf dem Papier lange sein möchte. Ein Land der Freiheit, der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit. Nichts davon aber wird es je werden ohne eine Revolution. Die können wir erreichen in Frieden und mit Humor. Ganz einfach dadurch, dass wir die Verbrecher bei ihren Namen nennen und ihnen die Wahrheit ins Gesicht rufen, wo immer wir sie antreffen. Ich danke euch fürs Zuhören und meinen beiden Gästen für das gute Gespräch. Christian Schneider und Milena Preradovic. Das war Nummer 186 des Nackten Niveaus. Die nächste Ausgabe folgt am kommenden Samstag, denn Widerstand ist nie zwecklos. Bis dahin denkt bitte daran, Nacktes Niveau bleibt einzig und allein durch eure freundliche Unterstützung auf Sendung. So ihr etwas geben könnt und möchtet, geht auf paulbrandenburg.com/spende und wählt dort euren bevorzugten Zahlungsweg. Allen Spendern herzlichen Dank und euch allen ein wunderbares Wochenende.